Ja, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir lösen in dieser Vorlesung mathematische Probleme so richtig praktisch. Und wir haben gesehen, dass wir mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes nichtlineare Gleichungen auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise und auf eine sehr mächtige Art und Weise lösen können. Zum Beispiel können wir das Problem, eine Wurzel von einer Zahl wirklich praktisch auszurechnen, also das Problem, die nichtlineare Gleichung x² gleich a zu lösen. Das können wir dadurch lösen, dass wir dieses Problem umschreiben in eine Fixpunktform. Da haben wir viele Möglichkeiten, wie wir das machen können. Eine davon wäre zu sagen, das ist äquivalent dazu, dass x gleich a durch x ist. Das ist bereits schon eine Fixpunktform. Da haben wir allerdings Probleme nachzuweisen, dass es eine Kontraktion ist. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir können ja auch nochmal plus x addieren und durch 2 teilen. Also das wäre auch äquivalent dazu zu sagen, x ist gleich 1/2 x plus a durch x. Und wir haben gesehen, in dieser Fixpunktform hat das den Vorteil, dass die Ableitung am Fixpunkt gleich 0 ist. Das heißt, wir haben tatsächlich lokale Konvergenz mit dem Banachschen Fixpunktsatz. Von der Fixpunktiteration nennen dieses Ding hier groß Phi von x. Das heißt, wir können das Problem lösen mit einer Fixpunktiteration. Das nächste x, xk plus 1, ergibt sich einfach dadurch, dass wir Phi auf unsere letzte Iterierte anwenden. Das heißt, wir nehmen uns die letztbeste Näherung, die wir haben an Wurzel a, zum Beispiel an Wurzel 2, nehmen uns das Ding, addieren 2 durch die Näherung drauf, wenn wir Wurzel 2 ausrechnen wollen, und nehmen das Ganze mal 1/2. Und wir wissen, mit dem Banachschen Fixpunktsatz haben nachgerechnet, Phi Strich am Fixpunkt ist gleich 0. Das heißt, in der Umgebung von Wurzel 2 ist das Ding tatsächlich eine Kontraktion. Und das bedeutet auch, es ist eine Selbstabbildung in der Umgebung. Das heißt, das Ding konvergiert, wenn wir starten mit einem xk, was schon in der Nähe von Wurzel a liegt. Und Sie haben auf dem Übungsblatt, wir haben es doch noch mit drauf bekommen, Übungsaufgabe 11.3, zeigen Sie, das Ganze konvergiert sogar für alle x0 größer als 0. Also xk konvergiert gegen Wurzel a für alle Startwerte x0 größer 0. Also Sie starten zum Beispiel mit x0 gleich 1, nehmen a gleich 2. Wenn Sie Wurzel 2 ausrechnen wollen, starten Sie mit x0 gleich 1, rechnen aus 1 plus 2 durch 1, ist also 3 geteilt durch 2, sind 3/2. Also wenn Sie starten mit der Näherung 1, ist ungefähr Wurzel 2, dann ist die nächstbessere Näherung 3/2, ist ungefähr Wurzel 2 und so weiter und so weiter. Wenn Sie das durchführen und sich wirklich die Kommazahlen dazu anschauen, dann sehen Sie, das Ganze konvergiert ziemlich schnell. Also es konvergiert sogar viel, viel schneller als erwartet. Wenn Sie sich überlegen, beim Banachschen Fixpunktsatz, da würden Sie immer erwarten, mit jedem Schritt, den Sie machen, kriegen Sie so eine Verkuhfachung des Fehlers. Also in jedem Schritt kutelt sich der Fehler, das hat man nachgewiesen bei dem Banachschen Fixpunktsatz. Und hier scheint es tatsächlich noch schneller zu gehen. Also Sie brauchen sowas wie 3, 4, 5 Schritte und schon haben Sie unglaublich viele Kommazahlen, typischerweise mehr als Ihre Maschinengenauigkeit, damit Wurzel 2 ausgerechnet. Deswegen möchte ich gerne mit Ihnen heute besprechen, wie misst man denn die Konvergenzgeschwindigkeit von solchen Verfahren und woran liegt das, dass dieses Verfahren hier, das sogenannte Heron-Verfahren, dass das anscheinend noch viel schneller konvergiert als das, was wir eigentlich erwartet hätten vom Banachschen Fixpunktsatz. Also der Abschnitt 4.1.2, die Konvergenzgeschwindigkeit. Überlegen wir uns nochmal, was würden wir erwarten vom Banachschen Fixpunktsatz? Also Fixpunktiteration, falls Voraussetzungen vom Banachschen Fixpunktsatz erfüllt. Da hatten wir zum Beispiel die Abschätzung, die sogenannte a priori Abschätzung, dass unsere Karte iterierte an dem Fixpunkt x-Dach so nah dran liegt wie q hoch k geteilt durch 1 minus q mal x1 minus x0. Und das q war dabei gerade die Kontraktionskonstante. Im Banachschen Fixpunktsatz, da in den Voraussetzungen. Das heißt also, wenn wir uns das angucken, das Q ist irgendwas Konstantes, x1 minus x0 ist irgendwas Konstantes. Das heißt, wenn wir k mal iterieren, verhält sich das Ding im Wesentlichen so wie Q hoch k. Also das Ganze verhält sich ungefähr wie irgendeine Konstante mal Q hoch k. Und was bedeutet das für uns ein Fehler? Na, anschaulich können Sie das zum Beispiel so interpretieren, wenn das Q gleich ein Zehntel ist, dann heißt das, und das C setzen wir da einfach halber auf 1, dann würde das bedeuten, Sie haben ja ein Zehntel hoch K für den Fehler. Das heißt, nach 3 Schritten haben Sie einen Fehler von einem Tausendstel, nach 6 Schritten einen Fehler von einem Millionstel. Das heißt, mit jedem Schritt, den Sie machen, kriegen Sie eine richtige Kommastelle dazu. Also zum Beispiel Q gleich ein Zehntel würde bedeuten, eine richtige Kommastelle pro Iteration. Das wäre ja schon eine feine Sache. Also wenn Sie es auf 16 Stellen Genauigkeit haben wollen, machen Sie 16 Schritte mit dem Verfahren und schon haben Sie das Ganze sehr, sehr genau ausgerechnet. Das ist natürlich noch toller, wenn das Q noch kleiner ist. Also Q gleich ein Hundertstel bedeutet 2 richtige Kommastellen pro Iteration, aber es ist nicht mehr so schön, wenn das Q größer wird und sich der 1 annähert. Also wenn Sie zum Beispiel hätten, dass das Q Wurzel aus 1 Zehntel ist, also nochmal ein Stück größer als 1 Zehntel, dann würde Wurzel aus 1 Zehntel, könnten Sie so interpretieren, Sie müssen 2 Schritte machen, damit sich Ihr Fehler zehntelt. Das heißt, Sie würden eine richtige Kommastelle pro 2 Iterationen bekommen. Oder in Anführungsstrichen, man könnte es auch so beschreiben, Sie kriegen eine halbe richtige Kommastelle. Jede Iteration gibt Ihnen eine halbe richtige Kommastelle. Entsprechend, wenn das Q sich der 1 annähert, kriegen Sie immer weniger richtige Kommastellen pro Iteration. Aber in all den Fällen hängt die Anzahl der richtigen Kommastellen mit der Anzahl der Iterationen hängt linear zusammen. Und deswegen nennen wir sowas auch lineare Konvergenzgeschwindigkeit. Also Anzahl der richtigen Kommastellen hängt linear von der Anzahl der Iterationen ab. Deswegen werden wir das gleich als sogenannte lineare Konvergenz definieren. Und beachten Sie, dass der Begriff ein bisschen schlechter klingt, als es ist. Es ist nicht so, dass der Fehler linear anfallen würde, sondern es ist die Anzahl der richtigen Kommastellen. Also da ist schon ein Logarithmus mit drin. Wenn Sie das Ganze plotten würden und würden sich Q hoch K plotten, dann würde Q hoch K würde entsprechend schon relativ schnell gegen 0 gehen. Also Sie starten dann irgendwo und gehen und nähern sich sehr schnell der 0 an. Also wenn Sie Q hoch K plotten würden, einfach so wie es ist, mit als in Abhängigkeit von K, dann sehen Sie da was nicht linear gegen 0 runtergeht, sondern was sehr, sehr schnell gegen 0 runtergeht. Aber die Anzahl der richtigen Kommastellen, die geht linear runter. Das heißt, wenn Sie den Fehler, den Sie haben, wenn Sie den nicht einfach so plotten würden, sondern wenn Sie den semi-logarithmisch plotten würden, das heißt, auf die y-Achse, da wo Sie den Fehler auftragen, tragen Sie Logarithmus von dem Fehler auf, dann würde das entsprechend bis minus unendlich runtergehen. Je nachdem, der Logarithmus von dem Fehler zum minus unendlich würde bedeuten, der Fehler selber geht immer mehr gegen 0, dann würden Sie sehen, der Logarithmus von dem Fehler, der hängt linear ab von dem K. Also in so einem Semi-Log-Y-Plot sehen Sie die lineare Konvergenzgeschwindigkeit tatsächlich als eine Gerade. Die ist schon mal gar nicht schlecht, also eine richtige Kommastelle pro Iteration ist natürlich super, aber auf der anderen Seite, wenn Sie hier sowas haben wie ein Q gleich 0,999, das heißt irgendwie ein Promille, reduziert sich Ihr Fehler in jedem Schritt. Es kann auch furchtbar schlecht sein. Das heißt, es kann sein, dass Sie auch furchtbar viele Schritte brauchen. Dementsprechend hat man großes Interesse daran, Dinge zu finden, die schneller sind als lineare Konvergenzgeschwindigkeit, damit es eben nicht von diesem Q, was man oft in der Praxis nicht kennt, nicht abhängt, ob wir jetzt besonders schnell sind oder nicht so schnell sind. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel angenommen, unser XK, wenn das sogar erfüllt, dass xk plus 1 minus x dach, wenn das sich nicht verhalten würde wie cq hoch k, sondern wenn das sowas erfüllen würde, dass der nächste Fehler kleiner gleich ist dem letzten Fehler hoch irgendeine Konstante p mit p größer 1, dann wäre das nochmal eine deutlich schnellere Konvergenzgeschwindigkeit. Und das würde bedeuten, wenn Sie hier eine richtige, nehmen Sie zum Beispiel p gleich 2, angenommen Sie haben hier eine richtige Kommastelle, einen Fehler von einem Zehntel drin, dann haben Sie hier einen Fehler von einem Hundertstel. Haben Sie hier einen Fehler von einem Hundertstel und p gleich 2, dann haben Sie hier einen Fehler von einem Zehntausendstel. Das heißt, wenn Sie sowas haben, dann wächst die Anzahl der richtigen Kommastellen nicht einfach linear mit der Anzahl der Iterationen, sondern wenn Sie sowas hätten, dann würde sich mit jedem Iterationsschritt die Anzahl der richtigen Kommastellen zum Beispiel verdoppeln. Das heißt, das ist was, was grundsätzlich schneller wäre als eine lineare Konvergenzgeschwindigkeit. Also wenn ein XK so etwas erfüllen würde, dann würde sich die Anzahl der richtigen Kommastellen in jedem Schritt verdoppeln für p gleich 2, entsprechend verdreifachen für p gleich 3 oder verp-fachen für allgemeine p. Und das wäre natürlich extrem erstrebenswert. Also wenn Sie sich das plotten würden an so einem semi-logarithmischen Plot, also Logarithmus des Fehlers gegen die Iterationszahl, dann würde der Fehler nicht einfach nur entlang von einer Geraden runtergehen, die halt auch eben möglicherweise sehr, sehr flach verlaufen kann für sehr großes Q, sondern das Ding wird in der Parabelform runtergehen. Und selbst wenn es am Anfang mal flach gestartet ist, also selbst wenn diese Konstanten, die Sie typischerweise nicht kennen, selbst wenn die schlecht sind, irgendwie hier ein schlechtes Q, ein schlechtes C, hier ein schlechtes C, solange das Ding irgendwo schneller geht als linear, das heißt, die Steigung wird immer kleiner werden, werden Sie auf Dauer gewinnen gegen jede lineare Konvergenzgeschwindigkeit und werden im Endeffekt nicht zu viele Schritte brauchen. Das heißt, in der Praxis hat man oft ein hohes Interesse daran, so ein bisschen die Schallmauer zu durchbrechen zwischen der linearen Konvergenzgeschwindigkeit, die eben in manchen Fällen okay ist, in manchen Fällen nicht okay ist, je nachdem wie das Q gerade ist, und einer zumindest etwas schnelleren als linearen Konvergenzgeschwindigkeit. P gleich 2 ist typischerweise was, womit man schon super glücklich ist, und Verfahren, die noch schneller sind, die werden in der Praxis typischerweise gar nicht mehr betrachtet, weil sobald sie einen Fehler haben, der sich in jedem Schritt verdoppelt, brauchen Sie typischerweise nur eine Handvoll Iterationsschritte und es lohnt sich gar nicht groß, da noch weiter dran rumzuschrauben. Aber man ist oft schon zufrieden, wenn man hier irgendwie ein P größer hat als 1. Also Hauptsache die Anzahl der Schritte, die Sie brauchen, kann nicht so langsam gehen wie mit einem großen Q, was in der Nähe von 1 ist, dass Sie da eine Gerade haben, die ganz, ganz flach verläuft im semilogarithmischen Plot, sondern Hauptsache das Ding fängt an, auch noch rechts gekrümmt weiter runter zu gehen, dann sind Sie nach ein paar Schritten typischerweise bei einem sehr guten Fehler. Um das Ganze mathematisch präzise zu messen, können wir ein Definition und Satz 4,7. Angenommen, wir haben eine Folge von reellen nicht negativen Zahlen, eine reelle nicht negative Nullfolge Epsilon k. Stellen Sie sich vor, Epsilon k ist der Fehler, den Ihr numerisches Verfahren macht. Also wie weit sind Sie noch von der wahren Lösung entfernt im k-ten Schritt Ihres numerischen Verfahrens? So etwas wie ein Iterationsschritt, k gleich 0 wäre entsprechend, oder k gleich 1, wenn wir hier starten. K gleich 1 wäre der Fehler, den Sie nach einer Iteration haben. K gleich 10 der Fehler, den Sie nach 10 Iterationen haben. Wie messen wir dann, wenn uns jemand nur die Fehler gibt, wie könnten wir uns dann messen, wie schnell das Ganze konvergiert ist? Nun, angenommen, das Ding ist linear schnell konvergiert, also angenommen, wir haben hier so ein Verhalten wie hier, dann wäre das Epsilon k also ungefähr so ein c mal q hoch k. Dann könnten wir das daran messen, dass wir zum Beispiel sagen, wie groß ist das q? Wie kommen wir an das q dran, wenn wir das c mal q hoch k haben? Nun, wir könnten einfach die Karte Wurzel daraus nehmen. Dann haben wir die Karte Wurzel aus c mal q. Und die Karte Wurzel aus c, wenn das k sehr, sehr groß ist, die Karte Wurzel von irgendeiner festen Zahl konvergiert immer gegen 1. Also für furchtbar große k ist die Karte Wurzel von c mal q hoch k, gibt uns gerade diesen Faktor q, der steuert, wie viel wir in jedem Schritt gewinnen. Dementsprechend definieren wir uns als Kappa Epsilon k und daraus die Karte Wurzel, also Epsilon k hoch 1 durch k. Damit kämen wir an die Karte Wurzel von c mal dem q dran. Und jetzt möchten wir das Ganze noch gerne haben für große k's. Das heißt, wir hätten davon gerne den Limes k gegen unendlich. Jetzt haben wir aber natürlich formal das Problem, vielleicht ist es ja nicht genau c mal q hoch k. Vielleicht haben wir ja immer zwischendurch noch eine gewisse Schwankung mit drin, sodass es manchmal ist es c mal q hoch k, manchmal ist es c mal q irgendein anderes q hoch k, und dann wechseln wir dazwischen zwei Dingern hin und her. Oder das q schwankt noch ein bisschen mit, je nachdem in welchem Schritt wir gerade sind. Das heißt, diese Folge hier, die muss gar nicht konvergieren, wenn wir nicht exakt diese Form haben, an der Stelle. Und wenn wir uns interessiert aber ja immer nur bei einem Fehler, welche eine obere Schranke für den Fehler. Also wir möchten gerne was aussagen darüber, was im schlimmsten Fall passiert. Das heißt, es muss gar nicht der Limes sein, der hier steht, sondern es reicht uns der Limes superior. Also das heißt, wie groß ist der größte Häufungswert von dieser Folge? Das heißt also, wenn wir da was haben, dann haben wir eine Abschätzung, die funktioniert bis auf endlich viele Ks. Und diese endlich vielen Ks sind uns egal für K gegen unendlich. Also dieses Ding hier definieren wir uns und sagen dann, die Folge Epsilon K heißt linear konvergent für 0 kleiner Kappa kleiner 1. Denn in dem Fall, dass dieses Ding hier uns irgendeine Zahl liefert, haben wir eine Abschätzung, zumindest asymptotisch, dass wir das Ganze ungefähr mit irgendeiner Konstante mal Kappa hoch K abschätzen können. Das heißt, in so einem Fall haben wir so eine Abschätzung, wie wir sie vom Banachschen Fixpunktsatz erwarten würden. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Ganze nicht funktioniert. Das heißt, dieses Kappa hier nicht kleiner ist als 1, wir aber trotzdem noch konvergieren. Man kann sich überlegen, es kann gar nicht mehr konvergieren, wenn das, was hier rauskommt, wenn da was rauskommt, was größer ist als 1, dann kann es keine Nullfolge gewesen sein, weil dann haben Sie unendlich viele Dinger, die hier was haben größer als 1, hoch, wenn wir die Karte Wurzel genommen haben. Also Sie haben unendlich viele Dinge, die größer sind als 1, etwas ist, was größer ist als 1 hoch ein sehr, sehr großes K, das wird also beliebig groß. Das heißt, was Größeres als 1 kann hier nicht rauskommen. Aber es könnte sein, dass da 1 rauskommt. Also es kann sein, dass an der Stelle Kappa gleich 1 rauskommt. Dann kriegen Sie keine Abschätzung in der Form hin C mal Q hoch K mit einem Q kleiner als 1. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich etwas, was nichtmals linear konvergiert. In diesem semi-logarithmischen Plot, dann wäre also die hier haben wir die Iterationsschritte, das K, und hier haben wir den Logarithmus vom Fehler. Also hier haben wir entsprechend sowas wie irgendwie 10 hoch 3, 10 hoch 2, 10 hoch 1, 10 hoch 0, 10 hoch minus 1 und so weiter. Dann wäre eine lineare Konvergenz sähe so aus, dass wir so verlaufen. Und es könnten gegen 0 gehen wir, wenn wir für k gegen unendlich hier gegen minus unendlich geht. Aber es könnte ja durchaus sein, dass wir langsamer gegen die 0 gehen, als jede Gerade gegen 0 geht. Also es könnte ja durchaus sein, dass wir, wie schaffe ich das Ganze dann, dass wir so gegen 0 gehen, dass ich hier immer flacher werde, als ich... Ich werde hier kleiner als jede beliebige vorgegebene Steigung, gehe aber nicht asymptotisch gegen irgendeinen Wert, gehe immer noch gegen minus unendlich runter. Sowas könnte ja durchaus sein, dann habe ich eine sublineare Konvergenz. Oder aber es könnte sein, dass ich schneller gegen 0 gehe als jede Gerade, dann habe ich eine schneller als lineare Konvergenz. Dementsprechend für Kappa gleich 1 nennen wir das Ganze sublinear konvergent, für unterlinear konvergent. Und wir nennen das Ganze superlinear, also noch besser als linear konvergent. Für Kappa gleich 0. Also das bedeutet, was wir hiermit messen können, ist die asymptotische Steigung, die diese Linie hier annehmen wird. Die kann entweder ein fester Wert sein, wie hier bei der weißen Linie, dann ist ein guter Wert ist, wenn das Q besonders, wenn das Kappa besonders klein ist, dann heißt das, wir fallen hier sehr schnell. Das Kappa in der Nähe von 1 heißt, wir fallen nicht besonders schnell. Kappa gleich 1 heißt, wir sind hier drüber über jeden Geraden. Kappa gleich 0 heißt, wir sind unterhalb von jeder Geraden. Und wenn wir unterhalb von den Geraden sind, dann ist noch die Frage, sind wir sogar in so einem Fall wie hier, dass sich der Fehler in jedem Schritt verpfacht. Also Teil B existieren für eine reelle, nicht negative Folge ein C größer 0 und ein P größer 1, sodass Epsilon K plus 1 kleiner gleich ist C mal Epsilon k hoch p, zumindest für k hinreichend groß. Dann konvergiert die Folge superlinear. Und P heißt die sogenannte Konvergenzordnung. Der Folge. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, in A der Sache einen Namen zu geben. Also dieses Kappa, was hier steht, das nennt man auch den asymptotischen Konvergenzfaktor. Also Kappa heißt Konvergenzfaktor. Und wenn man sehr ordentlich ist, sagt man immer asymptotisch dazu. Denn das sind ja alles Dinge, die erst im Limes Superior gelten. Also endlich viele Schritte am Anfang haben überhaupt gar keine Auswirkung darauf. Das heißt, dieses Kappa nennt man asymptotischer Konvergenzfaktor. Wenn wir linear konvergieren, dann sagt uns der Faktor, um wie viel sich der Fehler in jedem Schritt verkutelt oder verkappertelt. Und die Konvergenzordnung, davon sprechen wir, wenn wir superlinear konvergieren und wir nicht nur haben, dass die Anzahl der Iterationsschritte sich linear auswirkt auf unseren Fehler mit irgendeiner Proportionalitätskonstante, nämlich dem Konvergenzfaktor. Wenn das sogar noch mehr ist, wenn sich der Anzahl in jedem Schritt verpfacht, dann sagen wir, das Ding konvergiert mit einer höheren Konvergenzordnung. Ja, Teil C. Wir verwenden dieselben Bezeichnungen nicht nur für die Fehlerfolge, sondern wir sagen auch, die Iterierten konvergieren in der entsprechenden Geschwindigkeit. Also, wir haben noch eine Frage. Ja, oh, Entschuldigung, das ist ein Epsilon. Ein E haben wir überhaupt gar nicht an der Tafel gehabt bisher. Dankeschön. Ja, also für Fehlerfolgen, wenn Folgen gegen Null konvergieren, benutzen wir diese Ausdrücke, aber wir sagen dasselbe natürlich für die Iterationsfolge selber. Also die Iterationsfolge, die beim Banachschen Fixpunktsatz rauskommt, da sagen wir dann, die konvergiert superlinear schnell gegen die wahre Lösung, wenn entsprechend die Differenzen zur wahren Lösung so schnell gegen Null konvergieren. Also für Teil C, für eine gegen x-Dach konvergente Folge von irgendwelchen iterierten xk gleiche mehrdimensionalen r hoch n verwenden wir die analogen Bezeichnungen. Wenn sie für die Fehlerfolge gelten, also wenn sie für epsilon k gleich xk minus x-Dach gelten. Und beachten Sie dadurch, dass wir alles, was wir machen, asymptotisch ist und sich die Konstanten rauskürzen, also wenn Sie das epsilon k mit irgendeiner Konstante multiplizieren, dann ändert sich das Kappa nicht. Weil diese Konstante wird dann hoch 1 durch k genommen. Von der Konstante nehmen Sie die Karte Wurzel von der Konstanten konvergiert gegen 1. Also irgendwelche Epsilon Ks mal einer Konstante haben denselben asymptotischen Konvergenzfaktor. Genau das Gleiche gilt an dieser Stelle hier. Wenn Sie das Epsilon K mit irgendeiner Konstante multiplizieren, Epsilon, also k plus 1 und Epsilon K jeweils mit einer Konstante multipliziert ist, dann haben Sie hier einfach nur eine andere Konstante mit drin stehen. Das heißt, wenn Sie für eine Fehlerfolge irgendetwas gilt, dann gilt auch für Konstante mal Fehlerfolge genau das Gleiche. Und dementsprechend ist es völlig egal, in welcher Norm Sie die Sache hier messen. Wenn Sie hier eine andere Norm verwenden, dann sind alle Normen sind äquivalent, ist das einfach nur bis auf eine Konstante dasselbe, wie wenn Sie es mit der Euklid-Norm machen würden. Das heißt, wir definieren es einfach für die Euklid-Norm und damit gilt es automatisch auch für alle anderen Normen. Also wegen Äquivalenz der Normen ist das unabhängig von der Wahl der Norm im R hoch n. Und trainieren Sie sich ruhig darauf, bei jedes Mal, wenn irgendwo eine Norm an die Tafel kommt, sich zu fragen, welche Norm ist das und ist das unabhängig von der Wahl der Norm? Denn wenn Sie weiter studieren, werden Sie immer mehr in unendlich dimensionalen Vektorräumen rechnen, wo tatsächlich Sie nicht mehr die Äquivalenz der Normen haben. Also schon hier haben wir den Fall, zum Beispiel bei der Kontraktion im Banachschen Fixpunktsatz ist es nicht egal, welche Norm Sie nehmen. Bezüglich einer Norm kann es eine Kontraktion sein, bezüglich einer anderen nicht. dann ist es wichtig, was braucht der Satz. Und der Satz braucht eben nur, es gibt eine Norm, egal welche, bezüglich der es eine Kontraktion ist, dann funktioniert die Sache. Dann gibt es gewisse Aussagen, die gelten wieder bezüglich aller Normen, zum Beispiel Konvergenz, und andere Aussagen, die gelten nur bezüglich der einen Norm, wo es eine Kontraktion ist, zum Beispiel die Fehlerabschätzung. Wenn sie im unendlich-dimensionalen sind, ist das Ganze noch schlimmer. Dann haben sie nämlich nicht mal mehr die Äquivalenz der Normen. Das heißt, dann kann es durchaus sein, dass eine Geschichte in der einen Norm konvergiert, in der anderen Norm aber nicht konvergiert. Also diesen Begriff der Norm als etwas, was irgendwie ganz natürlich ist, so wie beim Betragsbegriff. Also in R hatten, Sie haben nie darüber gesprochen, dass eine Folge von reellen Zahlen in dem einen Sinne konvergiert oder in dem anderen Sinne konvergiert. Oder dass sie die reellen Zahlen auch bezüglich verschiedener Abstandsbegriffe messen können. Im Mehrdimensionalen kommt das auf einmal mit ins Spiel, macht aber nur was aus für bis auf eine Konstante, wie Sie das Ganze messen. Also die Einheitskugel bezüglich der 2-Norm ist wirklich so eine Einheitskugel. Bezüglich der unendlichen Norm ist es ein Quadrat. Bezüglich der 1-Norm ist es so ein auf der Spitze stehendes Quadrat. Also da machen die Abstände schon einen gewissen Unterschied, welche Norm sie haben. Aber für die Konvergenz ist es immer noch egal. Konvergenz im R auch N bezüglich einer Norm ist immer dasselbe wie eintragsweise Konvergenz. Sobald Sie zum Beispiel von Funktionen reden, das kennen Sie schon aus der Analysis, sind Sie in unendlich dimensionalen Vektorräumen, dann macht es einen Unterschied, ob Sie sowas wie punktweise oder gleichmäßige Konvergenz haben. Es kann punktweise konvergieren, aber zum Beispiel nicht gleichmäßig konvergieren. Deshalb beachten Sie ruhig immer, wenn da Normen stehen oder irgendeine Aussage steht, die mit Normen definiert ist, ob das unabhängig von den Normen ist oder nicht. Und das, was wir hier gemacht haben, ist im R auch N tatsächlich unabhängig von der Wahl der gewählten Norm. Ja, das Ganze ist Definition und Satz, weil wir in B einen kleinen Satzteil mit drin haben. Also ist A ist einfach nur Dingen einen Namen geben, C ist einfach nur Dingen einen Namen geben, B ist Dingen einen Namen geben und die Behauptung, dass wenn diese Geschichte hier erfüllt ist, dass die Folge dann superlinear schnell konvergiert. Das möchte ich Ihnen noch schnell vorführen. Das ist ein kleiner Beweis, aber der ist durchaus, also das ist ein bisschen, man muss so ein bisschen basteln, um das rauszubekommen. Also wenn sowas hier erfüllt ist von einer Nullfolge, warum erfüllt die Folge dann, dass wenn wir hier die Karte Wurzel draus nehmen, Limes Superior, dass die Geschichte gegen Null konvergiert? Also Beweis zu zeigen ist die Aussage in B, zu zeigen eine Folge mit Konvergenzordnung P größer 1 konvergiert tatsächlich superlinear. Also sei Epsilon K eine solche Folge. Das heißt, mit einer konstanten C größer 0, mit irgendeinem P größer 1, gilt diese Geschichte hier für alle K hinreichend groß. Also das heißt, es gilt, Epsilon K plus 1 ist kleiner gleich C mal Epsilon K hoch P, ja, für hinreichend große K. Und was heißt für hinreichend große K? Nun, für hinreichend große K würde bedeuten, dass das hier gilt ab einem gewissen Groß-K. Das führe ich Ihnen gar nicht ein. Ich bleibe bei für hinreichend große K. Also das Ganze gilt bis auf endlich viele Ks. Es gibt vielleicht endlich viele Ks, wo das noch nicht gilt. Aber sobald das klein K hinreichend groß ist, gilt es. Also das heißt für fast alle. K in N. Nun, die Idee ist, dieses Epsilon K hoch P, also das Epsilon K geht gegen 0. Das heißt, das Epsilon K geht gegen 0 und bleiben wir vielleicht für die Motivation bei dieser Vorstellung her. Also unsere Definition von der linearen Konvergenz und superlinearen Konvergenz, die kam ja aus der Vorstellung, dass sich das Ganze verhält wie C mal Q hoch K. Und zwar C mal Q hoch K, so verhält sich das Epsilon K. Das heißt also, Epsilon K plus 1 und Epsilon K verhalten sich so, dass Epsilon K plus 1, der Fehler im K plus ersten Schritt, ist ein Kutel oder hier ein Kappertel vom Kartenschritt. Wie ist das hier, wenn wir sowas haben? Was ist dann epsilon k plus 1? Nun, wenn Sie das in Gedanken durch epsilon k hoch 1 teilen, dann wäre epsilon k plus 1 durch epsilon k ist kleiner gleich irgendeine Konstante mal epsilon k hoch irgendeine Restpotenz. Das heißt also, das epsilon k plus 1 würde sich aus epsilon k dadurch ergeben, dass es multipliziert wird mit einem möglicherweise großen c, aber eben auch mit einem epsilon k hoch irgendeine kleine Potenz. Und das epsilon k ist eine Nullfolge. Das heißt, das, womit das epsilon k multipliziert wird, um auf epsilon k plus 1 zu kommen, das fällt gegen 0, genauso wie das epsilon k gegen 0 konvergiert. Das heißt, dieser Schritt, so können Sie sich die superlineare Konvergenz auch vorstellen, dieses Mal, also das, womit der Fehler mal genommen wird in jedem Schritt, das ist keine feste Zahl, sondern das, womit der Fehler in jedem Schritt mal genommen wird, ist etwas, was gegen 0 runter konvergiert. Und warum ist das erfüllt in diesem Fall? Naja, weil daraus folgt, dass epsilon k plus 1 durch epsilon k kleiner gleich ist c mal epsilon k hoch p minus 1. Wiederum für hinreichend große, also für fast alle k in n. Und dieser Ausdruck, der hier steht, der geht ja gegen 0. Für k gegen unendlich. Das heißt also, das, was wir in jedem Schritt, der Schritt, das Kudeln, was in jedem Schritt passiert wird, passiert mit einem immer, immer kleineren q. Unter Umständen ist das in den ersten Schritten, kann das noch sehr, sehr groß sein. Also in den ersten Schritten kann das c noch sehr, sehr groß sein. Das epsilon k ist vielleicht noch recht groß. Dieses p minus 1 ist vielleicht ganz furchtbar klein, aber Hauptsache es ist positiv. Das heißt, in den ersten Schritten ist das vielleicht noch was Großes. In den allerersten Schritten gilt diese Aussage erstmal noch gar nicht, weil das gilt ja nur für hinreichend große k's. Dann gibt es vielleicht noch ein paar endlich viele Schritte, wo das hier rechts ganz furchtbar groß ist. Aber irgendwann unterschreitet der Ausdruck hier rechts jede Schranke. Das heißt, wenn ich mir irgendeine Schranke vorgebe, also ich gebe mir jetzt irgendein Delta vor, dann weiß ich, es gibt nur endlich viele solche Ausdrücke, sodass das Ganze nicht kleiner gleich dem Delta ist. Und sobald ich kleiner gleich dem Delta bin, verhält sich das ja irgendwie wie c mal Delta hoch k. Und wenn es sich wie c mal Delta hoch k verhält, müsste als asymptotischer Konvergenzfaktor dieses Delta rauskommen. Und wenn ich für jedes Delta zeigen kann, dass ich drunter komme, dann heißt das, mein asymptotischer Konvergenzfaktor muss tatsächlich 0 sein, weil ich jedes Delta unterschreibe. Ziehen wir das Ganze also durch. Wir wissen, für alle Delta größer 0 gilt diese Geschichte hier, epsilon k plus 1 geteilt durch epsilon k ist kleiner gleich c epsilon k hoch p minus 1. Immer dieselbe Stelle, wo ich ein normales e schreiben möchte, lustig. Ist kleiner gleich Delta für fast alle k in n, für alle bis auf endlich viele. Weil das hier vorne gilt für alle bis auf endlich viele und das hier gilt für alle bis auf endlich viele. Das heißt, insgesamt gilt diese Sache für alle bis auf endlich viele. Ab dem Moment ist alles gut. Das heißt, ab dem Moment würde man sagen, machen wir das vielleicht, ich wische mir eine Tafel frei. Ja, stellen wir uns vor, ich lasse hier ganz viel frei, stellen wir uns vor, das Ganze würde für alle k in n gelten. Also kurz zur Motivation, was wäre, wenn das für alle k in n gelten würde? Dann könnte ich einfach sagen, ich komme immer von einem epsilon k aufs nächste, komme ich durch dieses mal Delta. Das heißt, angenommen, das würde für alle gelten und ich würde mir angucken, was ist dann epsilon k? Nun, dann wäre epsilon k ja, das könnte ich schreiben, kleiner gleich, wenn Sie das entsprechend auflösen, wären wir hier kleiner gleich Delta Epsilon k minus 1. Und ich schreibe Ihnen das gleich als so eine Teleskopsumme, weil das Argument werden wir gleich brauchen. Also wir können das Epsilon k, das können wir uns ja schreiben als Epsilon k geteilt durch Epsilon k minus 1 mal Epsilon k minus 1 geteilt durch Epsilon k minus 2 und so weiter. Bis Epsilon 1 durch Epsilon 2 durch Epsilon 1 mal Epsilon 1. Und angenommen, es gilt jetzt, dass jeder von diesen Ausdrücken kleiner gleich Delta wäre. Also angenommen, die Geschichte würde nicht für fast alle k gelten, sondern wirklich für alle k's gelten. Dann wäre das, was hier steht, ja jeweils kleiner gleich Delta. Und das sind gerade, wie viel haben wir da von den Dingern, gerade k minus 1 Deltas, die hier stehen. Das heißt, hier hätten wir gerade k minus 1 Delta stehen, dann hätten wir also Delta k minus 1 mal Epsilon 1 stehen. Und wenn ich, das wäre dasselbe wie Delta k mal Epsilon 1 geteilt durch Delta. Das heißt, das hätte gerade genau die Form, die wir vom Banachschen Fixpunktsatz erwartet hatten, die uns motiviert hat, warum wir die lineare Konvergenzgeschwindigkeit so definiert haben. Denn wenn wir von diesem Ausdruck hier jetzt nehmen würden, den Limes Superior Epsilon k und davon die k-te Wurzel k gegen unendlich, ja, dann wäre das kleiner gleich dem Limes Superior von diesem Ausdruck hier. Und bei diesem Ausdruck hier wissen wir aber, was rauskommt. Der Limes Superior von diesem Ausdruck hier, k gegen unendlich, k-te Wurzel aus Delta hoch k mal Epsilon 1 durch Delta, wäre einfach gleich dem Limes, wäre einfach gleich Delta, weil hier vorne haben wir k-te Wurzel Delta hoch k kürzlich weg, hier haben wir die k-te Wurzel Epsilon 1 durch Delta, das ist irgendeine feste Zahl, das heißt, das konvergiert gegen 1. Das heißt, unser Limes Superior, das ist unser Konvergenzfaktor, der wäre kleiner gleich dem Delta, mit dem wir am Anfang gestartet sind. Und da wir gestartet sind mit einem Delta, was kleiner, was beliebig klein war, also das Ganze gilt ja für jedes Delta. Das heißt, der Ausdruck, der hier steht, der hängt ja gar nicht von dem Delta ab, mit dem wir gestartet sind. Also wir kriegen jedes Delta wird von diesem Ausdruck hier unterschritten. Außerdem ist der Ausdruck positiv, aus größer gleich 0. Das heißt, der Ausdruck hier, der muss tatsächlich gleich 0 sein, sonst könnte er nicht jedes Delta unterschreiten. Also da Delta beliebig, folgt also Limes Superior Epsilon k, k-te Wurzel daraus, k gegen unendlich, der muss tatsächlich gleich 0 sein, weil diese Geschichte hier gilt für alle Delta größer als 0. Das heißt, der Beweis wäre fertig, wenn das, was wir hier gemacht haben, für alle k in n gelten würden. Denn ich habe an der Stelle hier ausgenutzt, dass die Dinger hier alle kleiner gleich Delta sind. Ja, jetzt müssen wir noch den technischen kleinen Schritt überwinden, dass es eben nur für fast alle gilt. Also wir könnten durchaus endlich viele dabei haben, wo dieses kleiner gleich Delta noch nicht gilt. Was machen wir dann? Irgendwie anschaulich darf uns das nichts kaputt machen, weil wir gucken uns nur asymptotische Konvergenzgeschwindigkeiten an. Also das, was endlich viele machen, das darf uns nichts kaputt machen. Wie kriegen wir das formal richtig aufgeschrieben? Nun, wir wissen, es gibt hier unter Umständen endlich viele, bei denen das Ganze nicht gilt. Was machen wir dann? Wir können uns zum Beispiel wählen, ich schreibe Ihnen vielleicht erstmal hin, was ich gerne hätte. Also was ich gerne hätte wäre, hier ist vielleicht recht schön anschaulich, was wäre, wenn hier endlich viele Dinge nicht kleiner gleich Delta sind? Wenn hier endlich viele Dinge nicht kleiner gleich Delta sind, dann kämen hier irgendwelche anderen Konstanten bei raus. Das heißt, wir hätten hier endlich viele, die nicht kleiner gleich Delta sind. Da können wir aber sagen, die sind kleiner gleich irgendeiner großen Konstante mal Delta, weil das sind ja endlich viele. Dann nehme ich einfach die Konstante so groß, dass die Konstante mal Delta größer ist als diese endlich vielen. Und dann hätte ich die entsprechend alle abgeschätzt durch diese endlich vielen Konstanten jeweils mal Delta. Und dann hätte ich hier einfach an der Stelle noch eine Konstante mit drin. Machen wir das Ganze so? Also diese Geschichte hier gilt für fast alle k in n. Sagen wir erstmal, welche das wäre, also etwa für klein k größer gleich groß k in n. Also ab groß k soll das Ganze erfüllt sein. Was machen wir dann mit den ersten Dingern von 1 bis k minus 1? Nun, dafür können wir nehmen für klein k gleich 1 bis groß k minus 1, existiert aber eine Konstante c, da ist schon eine Konstante, also nennen wir sie c', eine Konstante c' größer 0, so dass, was brauche ich von da hinten, epsilon k minus 1 geteilt durch epsilon k minus 2, Ausdrücke in der Form, also epsilon k plus 1 geteilt durch epsilon k, das ist dann zwar nicht kleiner gleich Delta, aber es ist kleiner gleich irgendein c' Delta. Und wie finden wir so ein c'? Und wenn Sie das wirklich hinschreiben wollten, müssten Sie also sowas nehmen wie zum Beispiel c' müsste sein, was brauchen wir hier? Wir brauchen epsilon k plus 1 geteilt durch epsilon k und das Ganze geteilt durch Delta. Epsilon k plus 1 geteilt durch epsilon k und das Ganze noch geteilt durch Delta. Und das soll gelten für alle k von 1 bis groß k minus 1. Das heißt also, wir brauchen das Maximum über diesen Ausdruck. Über alle klein k gleich 1 bis groß k minus 1. Mit diesem c' gilt dann also diese Geschichte hier. Und das heißt, wir können das Argument, was wir hier gemacht haben, das können wir jetzt tatsächlich bringen und sagen, epsilon k ist gleich epsilon k durch epsilon k minus 1 mal epsilon k minus 1 geteilt durch epsilon k minus 2 und so weiter. Irgendwann kommt dann dieses epsilon groß k, bis zu dem die ganze Geschichte hier oben gilt. Also hier kommt irgendwann epsilon groß k plus 1 geteilt durch epsilon groß k geteilt durch epsilon groß k minus 1 mal und so weiter. Irgendwann kommt epsilon 2 mal epsilon 1. Jetzt wische ich das da unten weg und mache es nochmal richtig für den Fall, dass wir eben dieses groß k mit im Spiel haben, aber genau das gleiche Argument. Ich bin da mal aufs Nasse, weil wenn ich das wegwische, ist die untere Zeile verrunzt. Und ich glaube, es kommt sofort, es wird sofort sichtbar. Also was haben wir? Wir haben hier vorne die Dinger, ab dem Groß-K, die möglicherweise sehr, sehr vielen Dinger, die sind alle kleiner gleich Delta. Also hier sind wir überall kleiner gleich Delta, bis hierhin sind wir überall kleiner gleich Delta. Und dann kommen hier nochmal endlich viele, die sind alle kleiner gleich, nach unserer Konstruktion von C', die sind alle kleiner gleich C' mal Delta. Also das hier ist kleiner gleich C' mal Delta. Kleiner gleich C' mal Delta, das heißt, was wir, ich habe mal Epsilon 1 vergessen, das heißt, wir sind insgesamt kleiner gleich dem Delta, das haben wir, wie vorhin, k minus 1 mal drin, also Delta hoch k mal Epsilon 1 durch Delta, so war das ohne die C' und jetzt haben wir hier möglicherweise noch k minus 1 mal diese Konstante C' mit im Spiel, das heißt, hier haben wir jetzt noch einen C' hoch k minus 1, was mit dabei ist, und zwar groß k minus 1, die feste Konstante, ab der diese Geschichte hier gilt. Und wenn wir jetzt hier den Limes Superior bilden, dann ändert sich an der ganzen Sache einfach nur, dass hier unter der Wurzel noch ein bisschen mehr an konstanten Zeug steht. Da steht nämlich jetzt drin, epsilon 1 geteilt durch Delta mal c' hoch groß k minus 1, aber das Groß K ist ja was Festes, also wenn Klein K gegen unendlich läuft, das Epsilon 1 durch Delta mal C' hoch Groß K minus 1 ist halt eine möglicherweise sehr, 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 sehr furchtbar große Konstante, aber die Karte Wurzel aus jeder noch so großen Konstante, die geht gegen 1. Das heißt, diese Geschichte hier konvergiert immer noch gegen Delta für alle Delta größer 0 und damit ist der Limes Superior hier immer noch gleich 0. Ja, das heißt, auf die Art und Weise haben wir gezeigt, dass die Folge tatsächlich superlinear schnell konvergiert. Und wir können uns jetzt überlegen, kriegen wir das bei dem Heron-Verfahren, ich weiß nicht, ob Sie es mal spaßeshalber gemacht haben, mit dem Taschenrechner oder alle von Ihnen haben ja am Handy irgendwo einen Taschenrechner drin, wenn Sie sich das Ganze machen und also wenn Sie sich das in MATLAB machen würden und sich semi-logarithmisch plotten würden, dann würden Sie schön sehen, das ist nicht nur eine Gerade, sondern das fällt tatsächlich schneller als eine Gerade, aber auch wenn Sie sich die Zahlen einfach angucken, also wenn Sie sich angucken, schreiben Sie sich daneben im Vergleich die wahre Wurzel 2 oder Sie gucken einfach, welche Kommastellen sich nicht mehr verändern in jedem Schritt, dann sehen Sie, das Ganze scheint nicht so zu sein, dass Sie beim Heron-Verfahren eine konstante Anzahl von Kommastellen pro Schritt gewinnen, sondern am Anfang gewinnen Sie sowas wie 1-2 Kommastellen pro Schritt und später scheint sich die Anzahl der Kommastellen, dann gewinnen Sie auf einmal 6 Kommastellen im nächsten Schritt und dann gewinnen Sie im nächsten Schritt auf einmal 12 Kommastellen, sondern Sie sehen das wirklich mit bloßem Auge, wenn Sie sich das aufmalen oder zum Beispiel die Anzahl der Kommastellen, die schon stimmen, dann fett drucken, dann sehen Sie, dass in jedem Schritt die Anzahl der Kommastellen nicht linear zunimmt, sondern sich zu verdoppeln scheint. Das heißt, die Frage ist, warum klappt es bei manchen Verfahren, zum Beispiel beim Heron-Verfahren, das ja auch einfach nur Banachscher Fixpunktsatz ist, dass wir diese unglaublich schnelle Konvergenz haben, was letztlich der Grund ist, warum man basierend darauf ja auch früher schriftlich mit Zettel und Stift die Wurzel ausgerechnet hat. Und bei anderen Verfahren, zum Beispiel wenn Sie an das letzte Übungsblatt denken, das aktuelle Übungsblatt, da haben Sie ein Beispiel mit Jacobi- oder Gauss-Seidel-Verfahren, da haben wir typischerweise wirklich nur diese lineare Konvergenz und wenn Sie da ein schlechtes Q haben, dann geht das auch ganz, ganz langsam. Und dann haben Sie ein iteratives Verfahren mit einem schlechten Q, irgendeinem Spektralradius, der in der Nähe von 1 liegt, dann haben Sie wirklich was eine schwach diagonaldominante Matrix, dann haben Sie wirklich was, wo Sie unglaublich viele Tausende, Zehntausende von Iterationsschritten bräuchten. Also was macht den Unterschied aus zwischen es konvergiert super schnell, also superlinear konvergent quadratisch schnell und dem Unterschied zwischen es konvergiert nur linear schnell, was eben auch recht langsam sein kann. Das überlegen wir uns nach der Pause und machen jetzt erstmal 10 Minuten Pause und um 11 nach bitte weiter. Ja, also ich nehme an, Sie haben es gerade gemerkt, dass ich in dem Beweis einen kurz gestockt habe. Und das, was im Skript steht, mir dachte, das geht doch viel einfacher und das live an der Tafel ein Stück weit leichter gemacht hat und ein bisschen erleichtert hat. Es geht tatsächlich, habe ich immer noch einen Bug drin, den ich gerade gesehen habe. Und da muss ich mich entschuldigen, ich würde den Beweis gerne nochmal mit Ihnen machen. Der Vorteil ist allerdings, er wird dadurch nochmal kürzer und nochmal schneller. Und ich ändere ihn dann natürlich auch entsprechend im Skript ab im Nachhinein. Ich habe nämlich nicht darauf geachtet, dass diese Folge, die darf natürlich auch Nuller enthalten. Das ist sowas, was uns anschaulich natürlich nichts kaputt macht. Wenn der Fehler zwischenzeitlich mal richtig null ist, dann ist das ja super. Das konvergiert ja irgendwie noch schneller, wenn er zwischendurch, also besser als null kann es natürlich gar nicht sein. Aber der Beweis, den ich Ihnen gerade gezeigt habe und der im Skript steht, der ist natürlich formal falsch für den Fall, dass das Epsilon k gleich null ist. Denn wir haben ja ganz entschieden ausgenutzt, dass wir durch jedes Epsilon k haben wir einmal geteilt. Wir haben ja diese Art Teleskopprodukt hingeschrieben. Epsilon k ist Epsilon k durch Epsilon k minus 1 mal Epsilon k minus 1 durch Epsilon k minus 2 und so weiter. Wenn eins von den Dingern gleich null ist, dann funktioniert die Sache nicht mehr. Und einfach weglassen ist auch ein bisschen kritisch, weil wir brauchten ja am Ende, dass wir jeden Faktor durch Delta abgeschätzt haben. Das war ja gerade das, was uns das Delta hoch k gegeben hat. Das heißt, es geht auch nicht einfach so ganz OBDA, ein bisschen OBDA geht es, aber es geht nicht ganz OBDA. Und damit wir das wirklich ganz sauber haben, würde ich das gerne mit Ihnen nochmal schnell wiederholen. Der Vorteil ist, es wird dadurch aber noch kürzer. Also nochmal Beweis vom Satz 4,7. Wir haben weiterhin dieselbe Grundidee, also wir wissen, ich schreibe Ihnen das Gerüst nicht hin. Also wir haben eine Folge mit Konvergenzordnung p größer als 1, möchten gern zeigen, dass die superlinear konvergiert. Und dann wissen wir, für alle Delta größer 0 gilt bis auf endlich viele Ks, also ab einem bestimmten Groß K in N, dass unser Epsilon K plus 1 kleiner gleich ist C mal Epsilon K hoch P. Und damit gilt insbesondere auch, dass Epsilon k plus 1 geteilt durch Epsilon, bleiben wir erstmal hierbei, dass Epsilon k plus 1 kleiner gleich ist c mal Epsilon k hoch p. Die Geschichte gilt für hinreichend große k. Also das gilt, machen wir erstmal die Nuller weg. Das gilt für hinreichend große klein k in n. Und daraus folgt schon mal, dass wenn wir irgendwo für die hinreichend großen k, wenn wir für ein hinreichend großes k eine 0 da stehen haben, dann ist nicht nur eine 0, die da steht, sondern ab dem Moment sind alles Nullen. Das heißt, in dem Moment, wo die Geschichte gilt und das Epsilon K ist gleich 0, ist alles 0. Das können wir ausschließen mit OBDA, denn in dem Moment, wo alles Nullen sind, haben wir unseren Limes Superior Epsilon K hoch und davon die Karte Wurzel. Dann haben wir also die Karte Wurzel aus nur noch Nullen da stehen im Limes Superior. Dann ist die Behauptung also trivialerweise erfüllt. Also OBDA ist Epsilon K ungleich 0 für hinreichend große KNN, da sonst Epsilon K gleich 0 für hinreichend große K und die Behauptung ist trivialerweise erfüllt. Das heißt, unser Problem mit den Nullen, das kann auftreten, aber es kann nur in den ersten paar Dingern auftreten. Und es kann durchaus sein, dass in den ersten paar Iterationsschritten mal eine Null vorkommt und wir uns dann wieder wegbewegen von der Null. Aber in den hinteren, also sobald wir erstmal eine Menge von Iterationsschritten gemacht haben, kann eine Null nur bedeuten, dass ab dem Moment alles einfach gleich Null ist und dann ist die Behauptung sowieso erfüllt. Also wissen wir, für alle Delta größer 0 ist für hinreichend großen K, also ab einem großen Groß K in N gilt, dass Epsilon K ungleich 0 ist für alle K größer gleich Groß K. Das gilt, wenn wir groß genug sind. Und wenn wir groß genug sind, gilt außerdem diese Geschichte hier. Und die darf ich jetzt auch schreiben als Epsilon K plus 1 geteilt durch Epsilon K kleiner gleich C mal Epsilon K hoch P minus 1, denn jetzt darf ich ja durch das Epsilon K teilen, das ist ja ungleich 0. Und für hinreichend großen K gilt auch, dass diese Geschichte hier, weil das geht ja gegen 0, dass das hier kleiner gleich Delta ist. Also alle drei Eigenschaften hinreichend großen K packe ich in das eine Groß K mit rein. Ich lasse so viele weg, bis ich sicher ungleich 0 bin. Dann lasse ich nochmal so viele weg, bis dieses kleiner gleicher Zeichen hier auch erfüllt ist. Und dann lasse ich nochmal so viele weg, bis dieses kleiner Gleichzeichen auch erfüllt ist. Also diese Geschichte hier gilt jetzt sauber für alle K größer gleich Groß K. Und dann muss ich dieses Argument mit dem C gleich Maximum, das sollte ich auch noch irgendwie umformulieren, dass ich da auch nicht irgendwie durch Epsilon K teile. Und das kriegen wir aber ganz einfach hin, indem wir dann sagen, für alle klein k größer gleich groß k gilt, dass Epsilon k gleich ist Epsilon k durch Epsilon k minus 1 und so weiter. Irgendwann sind wir bei Epsilon groß k plus 1 geteilt durch Epsilon groß k. Und das, was danach kommt, da sollte ich jetzt nicht Epsilon groß k durch Epsilon groß k minus 1 schreiben, weil da könnten ja dann die Nuller auftauchen. Das lasse ich einfach stehen als Epsilon groß k. Dann bin ich also auf die Art und Weise, habe ich hier vorne Dinger, die kleiner gleich Delta sind. Also ich habe kleiner gleich Delta, nur insgesamt k minus klein k minus groß k mal Epsilon groß k. Aber das Ganze kriege ich natürlich ganz einfach auf dem Delta hoch klein k, weil Delta hoch groß k ist ja auch einfach nur eine Konstante. Also das, was hier steht, ist ja einfach Delta hoch klein k mal Epsilon groß k geteilt durch Delta hoch groß k. Und das, was hier steht, ist also eine Konstante. Und dann geht das Argument mit der Kartenwurzel einfach so durch, wie wir es vorhin hatten. Daraus folgt also der Limes Superior, klein k gegen unendlich, Kleinkarte Wurzel von Epsilon klein k. Das ist kleiner gleich diesem Ausdruck hier, die Karte Wurzel aus diesem Ausdruck hier. Und damit sind wir kleiner gleich Delta, weil hier haben wir Delta hoch K, Karte Wurzel da draußen, hier haben wir die Karte Wurzel aus einer Konstante, was gegen 1 konvergiert. Und da das gilt für alle Delta größer als 0, folgt die Behauptung, dass es gleich 0 sein muss. Dann haben wir es auch nochmal ganz sauber mit dem gleich 0 nachgerechnet. Und beachten Sie solche Dinge. Also das sind oft solche technischen Feinheiten, aber in diesen technischen Feinheiten verstecken sich tatsächlich gerne nochmal irgendwelche kleinen Fehler. Von daher sollte man sich die Zeit nehmen, die auch tatsächlich hundertprozentig abzusichern. Denn was wir machen werden, wenn wir zum Beispiel nachrechnen, ob etwas superlinear konvergiert, wir werden nachrechnen, ob diese Eigenschaft hier stimmt. Das heißt, wir werden nicht nochmal extra nachrechnen, ob dann auch tatsächlich diese Eigenschaft hier erfüllt ist. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir unsere Hand dafür ins Feuer legen können, dass es auch reicht, wenn wir diese Eigenschaft hier nachrechnen, um zu wissen, dass es dann tatsächlich superlinear konvergiert. Ja, dann zur spannenderen Frage, wie kriegen wir denn hin, dass zum Beispiel die Banachsche Fixpunktiteration nicht nur linear konvergiert, sondern sogar superlinear konvergiert? So einen kleinen Hinweis darauf haben wir schon beim Heron-Verfahren. Ja, da hatten wir ja ausgerechnet, dass also wir hatten nachgewiesen, Banachscher Fixpunktsatz funktioniert, zumindest lokal, weil die Ableitung gleich 0 ist am Fixpunkt. Und eigentlich brauchen wir nur Ableitung kleiner 1 als im Fixpunkt, dann haben wir eine Umgebung, dass die Ableitung kleiner ist als 1, dann haben wir eine Kontraktion mit Kontraktionskonstante kleiner als 1. Jetzt haben wir da sowas wie eine Kontraktion mit, naja, es ist nicht wirklich eine Kontraktion mit Kontraktionskonstante gleich 0, weil dieses gleich 0 gilt ja nur in einem Punkt, aber irgendwie anschaulich gesprochen, umso näher Sie an den Punkt kommen, umso kleiner wird die Kontraktionskonstante. Also die superlineare Konvergenz vom Heron-Verfahren, das passt eigentlich gut. Solange Sie noch ein Stück weg sind, werden Sie mit der dort herrschenden Kontraktionskonstante multipliziert, der Fehler. Dadurch kommen Sie aber immer näher dran an die wahre Wurzel zum Beispiel beim Heron-Verfahren, an den wahren Fixpunkt. Und umso näher Sie dran kommen, umso eher ist Ihre Ableitung gleich der Ableitung am Fixpunkt, nämlich gleich 0. Das heißt, Ihre Kontraktionskonstante konvergiert auch noch gegen 0 beim Heron-Verfahren. Und das gilt tatsächlich allgemein, wenn Sie sowas haben wie beim Heron-Verfahren und eine Ableitung ist gleich 0 an einem Fixpunkt, dann konvergieren Sie tatsächlich superlinear schnell. Satz 4,8. Angenommen, Sie haben eine Funktion groß Phi für Fixpunkt, also das Ding, worauf wir das Fixpunktverfahren anwenden, zum Beispiel 1/2 mal x plus a durch x beim Heron-Verfahren, die sei irgendwo definiert auf d von Phi. Und wir nutzen jetzt wirklich aus, dass wir im Reellen sind. Also das sei eine Funktion im Eindimensionalen, wie beim Heron-Verfahren. Wir wissen, Banachscher Fixpunktsatz geht auch im Mehrdimensionalen, aber der Satz, den wir hier beweisen, der geht tatsächlich erstmal nur im Eindimensionalen. Dieses Ding sei eine auf einer offenen Menge d phi offen in R definierte p mal stetig differenzierbare Funktion. Und das p sei mindestens 2. Angenommen, wir sind in so einem Fall wie beim Heron-Verfahren, Teil A. Angenommen, wir haben einen Fixpunkt, x' im Definitionsbereich von phi. Das sei ein Fixpunkt von groß Phi, also Phi von x' gleich x'. Und angenommen, es gilt, dass die Ableitung auch noch gleich 0 ist. Dann werden wir zeigen, die Fixpunktiteration, die konvergiert dann tatsächlich lokal superlinear, also die konvergiert, wir wissen schon, wenn das hier gilt, dann wissen wir, in der Umgebung von dem Punkt sind wir auch eine Kontraktion, in der Umgebung gilt Banachscher Fixpunktsatzvoraussetzung, in der Umgebung, also wenn wir nah genug dran starten, dann konvergieren wir tatsächlich mit der Fixpunktiteration gegen das x-Dach. Wir werden zeigen, das haben wir gezeigt für Ableitung kleiner als 1 betragsmäßig, sogar im allgemeineren Fall im Mehrdimensionalen. Wenn wir gleich 0 sind, werden wir sehen, wir konvergieren nicht nur linear schnell, sondern unsere Kontraktionskonstante konvergiert auch noch gegen 0. Das heißt, wir konvergieren superlinear schnell und wir werden noch mehr zeigen. Wir werden nämlich zeigen, wir konvergieren sogar quadratisch schnell an der Stelle. Das heißt, die Anzahl der richtigen Kommastellen verdoppelt sich sogar, zum Beispiel beim Heron-Verfahren. Und wir zeigen das gleich allgemeiner. Wenn noch mehr Ableitungen an der Stelle gleich 0 sind, dann wird es sogar noch besser. Also angenommen, es seien nicht nur die erste Ableitung gleich 0, sondern es seien alle Ableitungen gleich 0, bis hin zur p minus ersten, also p ist ja mehr als 2, das heißt mindestens eine ist 0, aber für p gleich 3 wären zum Beispiel die erste und die zweite Ableitung gleich 0, für p gleich 17 wären die ersten 16 Ableitungen gleich 0 von unserer Fixpunktfunktion. Also angenommen, auch die p minus erste Ableitung an der Stelle x', die wäre auch noch gleich 0, dann ist die Fixpunktiteration xk plus 1 gleich groß Phi von xk, die ist ja lokal konvergent, wissen wir schon, weil gleich 0 ist ja stärker als betragsmäßig kleiner als 1, aber sie ist sogar lokal superlinear konvergent gegen x' und die Konvergenzordnung die ist mindestens P. Also das heißt, wenn Sie schaffen, Ihre Fixpunkt, also Sie haben irgendwie eine nichtlineare Gleichung, die Sie gerne lösen möchten, Sie formulieren sich das um eine Fixpunktaufgabe, also Sie formulieren sich das so lange um, bis da steht x gleich irgendwas, dafür haben Sie mehrere Möglichkeiten, dann gucken Sie sich an, können Sie für eine dieser Möglichkeiten zeigen, dass Ihre Fixpunktfunktion, die Sie da haben, dass die Ableitung gleich 0 hat am Fixpunkt, zum Beispiel wie beim Heron-Verfahren. Wenn das gilt, wissen Sie, Sie konvergieren mit der Fixpunktiteration sogar quadratisch schnell gegen den Fixpunkt, also super, super schnell. Wenn Sie das Ganze auch noch hinkriegen würden, dass die zweite Ableitung auch noch gleich 0 ist, dann würden Sie sogar mit Konvergenzordnung 3 konvergieren. Also wird sich die Anzahl der richtigen Kommastellen in jedem Schritt nicht nur verdoppeln, sondern verdreifachen. Wenn Sie es hinkriegen, dass die ersten 10 Ableitungen gleich 0 sind, dann würden Sie mit Konvergenzordnung 9 konvergieren, dann wird sich die Anzahl der richtigen Kommastellen sogar verneunfachen in jedem Schritt. Also wenn Sie im ersten Schritt einen Fehler von 1/10 hätten, dann hätten Sie im nächsten Schritt einen Fehler von 1/10 hoch 9. Also wenn am Anfang, wenn im ersten Schritt eine Kommastelle stimmt, dann stimmen danach 9 Kommastellen. Und das Ganze ist auch scharf. Also sobald dann eine Ableitung kommt, die nicht mehr 0 ist, also wenn zusätzlich zu A die p-te Ableitung, also das nächste, was kommen würde, deswegen haben wir vorausgesetzt, p mal stetig diffbar, also bis zum p-ten Ableitung könnten wir ausrechnen, wenn die ersten p minus 1 gleich 0 sind und dann kommt die p-te dp nach dx hoch p, p-te Ableitung von phi an der Stelle x dach. Ja, wenn die auch noch 0 ist und wir noch ein bisschen mehr stetige Differenzierbarkeit haben, dann haben wir hier einfach Konvergenzordnung p plus 1. Aber wenn die nicht mehr 0 ist, dann ist es auch tatsächlich vorbei. Dann ist die Konvergenzordnung genau p. Also zum Beispiel beim Heron-Verfahren rechnen Sie schnell nach, wenn Sie sich die zweite Ableitung hinschreiben, dann ist die zweite Ableitung nicht mehr gleich 0. Das heißt, beim Heron-Verfahren ist es dann, war es das dann auch mit der quadratischen Konvergenz. Die erste Ableitung ist noch gleich 0, aber die zweite nicht mehr. Quadratische Konvergenz haben wir, aber Konvergenzordnung mehr als 2 kriegen wir nicht hin. Beweisen wir das Ganze. Konvergenz wissen wir schon. Das war Satz 4.4. Sagt uns, wir haben lokale Konvergenz, das heißt Fixpunktiteration konvergiert für alle Startwerte in einer abgeschlossenen Kugel groß K gleich B Epsilon x Dach im Definitionsbereich von Phi, der war ja offen, dann gibt es um x Dach kleine Kugeln herum, dann hat man uns überlegt, in einer kleinen Kugel ist die Ableitung immer noch kleiner als 1. Wenn wir die Kugel noch kleiner wählen, haben wir auch eine abgeschlossene Kugel, wo die Ableitung kleiner ist als 1. Und dann hat man gezeigt, Ableitung kleiner als 1 bedeutet, dass wir eine Kontraktion sind. Und dann hat man uns überlegt, Kontraktion in der Kugel um den Fixpunkt herum heißt auch, dass wir Selbstabbildung sind, weil ja alles näher ankommt an den Fixpunkt. Das heißt, wir hatten nachgerechnet, da gilt Banachscher Fixpunktsatz. Das heißt, Konvergenz haben wir auf jeden Fall schon mal, sogar lineare Konvergenz haben wir auf jeden Fall schon mal. Dass wir lineare haben, brauche ich an der Stelle gar nicht. Ja, wie hilft uns die Ableitung weiter? Nun, dafür müssen wir, nehmen wir ein Standardargument, was hier in der Vorlesung noch gar nicht so oft aufgetaucht ist, aber was auch in weiteren Numerikvorlesungen immer wieder so ein Standardargument für uns sein wird, nämlich Satz von Taylor. In dem Moment, wo wir etwas über die Ableitung wissen von einer Funktion, wissen wir etwas darüber, was die Funktion selber macht. So ein bisschen ist der hier die ganze Zeit schon aufgetaucht bei Dingen wie Mittelwertsatz. Und so ist natürlich eigentlich Satz von Taylor. Satz von Taylor ist letztlich nur ein iterierter Mittelwertsatz noch auf die höheren Ableitungen mitgenommen. Jetzt haben wir hier höhere Ableitungen, also benutzen wir Taylor. Wir wissen, unser xk plus 1 ist nach Definition von unserem Fixpunktverfahren ja gleich phi von xk. Wie nah ist die Sache am Fixpunkt dran? Also wir möchten gerne wissen, wie nah ist das xk plus 1 an Fixpunkt x-Dach dran. Der Fixpunkt x-Dach ist ein Fixpunkt, deswegen ist das dasselbe wie Phi von x-Dach. Also die Frage ist, wie nah ist Phi von xk an Phi von x-Dach dran? Und ich weiß etwas über die Ableitung in Phi von x-Dach. Also es liegt nahe zu sagen, wir tailern das Phi um die Stelle x-Dach herum, weil wir wissen, Phi von irgendeiner Stelle, die nicht x-Dach ist, können wir dadurch annähern, dass wir wissen, was Phi von x-Dach ist, plus irgendwelche Taylor-Terme, die sagen, wie weit wir von dem x-Dach entfernt sind. Zumindest in der Nähe von x-Dach, und wir sind ja in einer kleinen Kugel da drumherum, ist die Taylor-Näherung, stimmt die ja gut überein mit der eigentlichen Funktion. Also wir tailern, und zwar gerade so weit, wie wir hier Ableitungen haben. Und was wissen über die Ableitungen? Also Phi von xk ist gleich Phi von x-Dach. Und jetzt Taylor-Formel, also plus die Summe Eta-Ableitung ist mit BL, also I ist immer einfach nur ein Zählindex, Eta-Ableitung an der Stelle x-Dach von unserem Phi geteilt durch I-Fakultät. Und in der Analysis haben sie sich viele Gedanken darüber gemacht, wenn sie hier I gleich 1 bis unendlich laufen lassen, ob dann haben sie die Taylor-Reihe zu der Funktion, ob diese Taylor-Reihe konvergiert und ob diese Taylor-Reihe was zu tun hat mit der eigentlichen Funktion. In der Numerik lassen wir das typischerweise nicht gegen unendlich bis unendlich laufen, sondern wir nehmen nur endlich viele davon. Also wir nehmen uns nur das Taylor-Polynom, hier zum Beispiel bis zum p-1, weil das ist gut, über die ersten p-1 Ableitungen wissen wir was. Und dann wissen Sie aus der Analysis, ja, das Taylor-Polynom, wenn Sie das irgendwo abgebrochen haben, dann haben Sie einen gewissen Fehler gemacht. Also dann haben Sie natürlich nicht die Funktion selber, sondern Sie haben nur das best approximierende Polynom, also hier bis zum ersten Glied nur, dann hätten Sie gerade die Tangente an die Funktion. Wenn Sie das Ganze bis 2 machen würden, dann hätten Sie die anschmiegende Parabel an dem einen Punkt mit hoch 3 bis zum anschmiegende kubische Funktion. Dabei haben Sie einen Fehler gemacht und für diesen Fehler, das Taylor-Restglied, haben Sie verschiedene Formen kennengelernt. Ich nehme immer gerne die, die ich mir am leichtesten merken kann und die auch in der Praxis, ja, also es gibt einige Anwendungen auch für die anderen Restglieder, aber das wahrscheinlich wichtigste Restglied ist das, was gerade mit dem Zwischenwertsatz entspricht, was also im Eindimensionalen gerade Mittelwertsatz entsprechen würde. Und das ist besonders leicht zu merken. Da schreiben Sie sich nämlich den nächsten Term hin, der in der Taylor-Reihe kommen würde. Der nächste Term wäre ja eigentlich dann hier 1 durch P Fakultät und die p-te Ableitung von Phi an der Stelle x-Dach geteilt durch, oh, ich spreche die ganze Zeit von Polynomen und ich vergesse das polynomielle Glied, also hier kommt noch xk minus x-Dach hoch i. Und dann der Fehler, den wir machen, wenn wir hier abbrechen, ist derselbe Ausdruck hingeschrieben für die p-te Stelle, also 1 durch p Fakultät dp Phi an der Stelle x-Dach geht das Ganze p mal abgeleitet, und p-te Ableitung von Phi an der Stelle x-Dach mal xk minus x-Dach hoch p, das wäre das p-te Summand von der Taylor-Formel. Damit gilt die Gleichheit nicht, aber die Gleichheit gilt, wenn Sie beim letzten Ding die Ableitung nicht an der Stelle, nicht an der Entwicklungsstelle nehmen, sondern an einer Zwischenstelle. Das heißt, hier hätten wir irgendeine Zwischenstelle Xi stehen, wobei das Xi liegt zwischen, ja, Xk, wo Sie das Taylor-Polynom ausgewertet haben, und dem X-Dach, wo Sie entwickelt haben. Das hängt also davon ab, bei welchem Xk wir gerade sind. Also gebe ich dem Xi auch einen Index K mit, weil wir für jede Iterierte eine neue Zwischenstelle bekommen, womit das Ganze dann stimmen würde mit der Taylor-Formel. Ja, und das ist natürlich besonders einfach. Also erstmal mit einer Zwischenstelle xk, die liegt zwischen xk und x-Dach. Ich formalisiere das nicht, also sie liegt entweder im Intervall xk bis x-Dach, wenn das xk kleiner ist, oder im Intervall x-Dach bis xk. Man kann dann noch die konvexe Hülle einführen und sagen, das ist eben gerade das eine Intervall oder das andere Intervall, je nachdem, was kleiner ist. Aber das Argument, was wir dafür brauchen, ist so einfach, dass ich einfach bei dem Zwischen bleiben werde. Ja, und mit unserer Voraussetzung ist dieser lange hässliche Ausdruck jetzt natürlich furchtbar einfach, weil die ganzen Ableitungen hier, die sind ja alle gleich 0. Das heißt, diese ganzen ersten Dinge, die fallen einfach gleich weg. Das ist einfach gleich Phi von x-Dach plus das, was hier hinten steht, also 1 durch p-Fakultät mal p-te Ableitung Phi an irgendeiner Zwischenstelle Xi, in jedem Schritt eine andere Zwischenstelle, p mal abgeleitet mal xk minus x-Dach hoch p. Und Phi von x Dach, naja, das Ding ist ja der Fixpunkt, ist einfach x Dach selber, weil wir haben ja einen Fixpunkt, Phi von x Dach gleich x Dach. Und das sieht natürlich schon super aus. Also bis auf dieses Zwischenstellending hier heißt das ja gerade xk plus 1 minus x Dach verhält sich wie irgendein Zeugs, wo die Ableitung mit drin steht, mal xk minus x Dach hoch p, also Konvergenzordnung p an der Stelle. Wenn diese Geschichte hier ein Zehntel ist und p ist gleich 2, dann liegt das xk plus 1 minus x Dach in der Größenordnung ein Hundertstel und so weiter. Also damit können wir schon a beweisen, Teil a. Denn alles, was wir dafür brauchen, ist, dieses Ding hier wegzukriegen. Also hieraus folgt, dass Betrag von xk plus 1 minus x Dach, dass das kleiner gleich ist, Betrag von diesem Ausdruck hier, ja, und dem Betrag von dem vorderen Ausdruck hier, das fasse ich einfach zusammen in einer Konstante c, xk minus x Dach hoch p mit, was brauche ich dann als c? Nun, ich nehme einfach das, was hier schlimmstenfalls mit passieren kann. Das heißt, ich nehme mir an der Stelle einfach das Supremum über diesen Ausdruck, also 1 durch p Fakultät mal das Supremum dp phi, was es schlimmstenfalls sein kann. Und dann ist die Frage, also warum ist das überhaupt beschränkt? Warum existiert dieses Supremum und über welche Xis muss ich da nehmen? Nun, diese Zwischenstellen, die ich hier habe, die liegen zwischen xk und xdach. Das xk kam aus der Kugel, also wir wissen, unsere Fixpunktiteration konvergiert für alle Startwerte in dieser abgeschlossenen Kugel. Und unsere iterierten xk, die bleiben in der Kugel, auch wieder mit Banachschen Fixpunktsatz. Wir kommen ja in jedem Schritt näher dran an den Fixpunkt. Das heißt, wenn wir starten in der Kugel irgendwo, dann sind wir im nächsten Schritt noch näher dran, also immer noch innerhalb der Kugel. Das heißt, unsere Startwerte verlassen die Kugel nicht. Also alles was, und also diese Kugel ist einfach ein Epsilon-Intervall, x-Dach minus Epsilon, x-Dach plus Epsilon, weil wir im Eindimensionalen sind, aber ich sage trotzdem weiterhin Kugel. Ja, diese Kugel verlassen wir nicht. Und wir wissen, wir haben hier Zwischenstellen, die zwischen xk und x-Dach liegen. Das heißt, wir haben das xk, das liegt in der Kugel, x-Dach ist der Mittelpunkt der Kugel. Das heißt, alle Zwischenstellen, die da rauskommen, ich weiß zwar nicht, wo die sind, aber ich weiß, die liegen in der Kugel drin. Also insbesondere heißt das hier, xi k liegt in unserer Kugel, groß k, für alle k in n. Das heißt, das, was hier schlimmstenfalls rauskommen kann, ist das, was schlimmstenfalls die p-te Ableitung ist, wenn das xi aus der Kugel kommt. Und die Kugel ist eine abgeschlossene Kugel. Das Phi war p mal stetig differenzierbar vorausgesetzt. Also das hier ist das Supremum von einer stetigen Funktion über eine abgeschlossene kompakte Menge, über eine abgeschlossene Kugel. Das heißt, diese Geschichte hier, das nimmt sein Maximum an, das ist tatsächlich kleiner als unendlich. Und damit haben wir gerade gezeigt, das, was wir brauchten für Konvergenzordnung p. Also damit folgt a. Ja, wie ist es mit b? Warum kann es nicht noch schneller sein? Also warum kann es nicht sein, dass wir hier noch ein bisschen mehr haben als p, obwohl die nächste Ableitung nicht 0 ist? Also angenommen, hier steht was, was ungleich 0 ist, könnte ich dann trotzdem noch mehr haben als Konvergenzordnung p. Also ich habe dann zwar keinen Beweis für p plus 1, wenn die nächste Ableitung noch gleich 0 ist, aber es gibt ja auch noch mehr. Es gibt ja nicht nur p und p plus 1. Konvergenzordnung haben wir auch für Kommazahlen definiert. Es könnte ja sein, dass dadurch, dass eine Ableitung gleich 0 ist, aber die zweite nicht, kriege ich quadratische Konvergenz. Aber vielleicht habe ich nicht nur Konvergenzordnung 2, vielleicht habe ich Konvergenzordnung 2,5. Also könnte ja noch so eine Art 2,5. Ableitung oder so noch mit gleich 0 sein. Solche Dinge kann man tatsächlich definieren. Das ist aber nicht der Fall. Teil b, angenommen, die Konvergenzordnung wäre irgendein q, was mehr ist als das p, also mehr als die Anzahl der verschwindenden Ableitungen plus 1. Dann folgt, es gibt eine Konstante c' größer 0 nach Definition der Konvergenzordnung, sodass xk plus 1 minus x Dach wäre dann also kleiner gleich c' mal xk minus x Dach nicht nur hoch p, sondern tatsächlich hoch q. Und wieder nur asymptotisch, also für fast alle k. Es kann durchaus sein, dass das für endlich viele k's noch nicht erfüllt ist, aber nach Weglassen von endlich vielen müsste die Geschichte dann gelten. Nun, was heißt das? Das würde erstmal bedeuten, ja, ich würde das Ganze gerne auch wieder mit dieser Abschätzung da oben zum Widerspruch führen. Und die Idee wäre jetzt, also wir haben hier oben, das ist ja wirklich eine Gleichheit, wir wissen xk plus 1 minus x dach müsste sich verhalten wie dieser Ausdruck hier. Jetzt habe ich also diesen Ausdruck hier und ich weiß, ich kann mein xk plus 1 minus x dach, das müsste aber noch schneller gegen 0 gehen, als dieses Ding hier gegen 0 geht. Das heißt, insbesondere heißt das, wenn ich xk plus 1 minus x dach teile durch dieses xk minus x dach hoch p, dann müsste das sich ja verhalten wie die Ableitung an den Zwischenstellen. Auf der anderen Seite ist aber, wenn ich das hier teile durch xk minus x dach hoch p, habe ich hier rechts noch ein bisschen Potenz übrig. Für q größer als p müsste es gegen 0 gehen. Das heißt, irgendwie müssten die Ableitungen an den Zwischenstellen gegen 0 gehen. Und das ist hoffentlich ein Widerspruch dazu, dass die Ableitung aber ja nicht 0 ist. Also kann auch irgendwie die Ableitung an den Zwischenstellen, ich bin ja irgendwie in der Nähe von dem Fixpunkt, zumindest asymptotisch, wenn ich dagegen konvergiere. Also kann es irgendwie nicht sein, dass die Ableitung an den Zwischenstellen 0 ist, obwohl das, wogegen alles konvergiert, an der Stelle die Ableitung nicht 0 ist. Formalisieren wir das Ganze. Also erstmal aus dieser Geschichte hier folgt, dass xk plus 1 minus x dach geteilt durch xk minus x dach hoch p mit auf Taylor-Anwendung geschielt, dass diese Geschichte hier kleiner gleich ist c' mal xk minus x dach hoch q minus p, dann bleibt eine kleine positive Potenz übrig. Diese Geschichte hier geht gegen 0. Mit positiver Potenz konvergiert es auch gegen 0. Und wiederum hier drauf geschielt, also das ist irgendwie das, was rauskommt, wenn ich das x dach auf die andere Seite bringe, hier durch teile und dann Beträge davon, das ist also so etwas wie Betrag von diesem Ausdruck hier mit den Zwischenstellen. Dann gucken wir uns die Zwischenstellen nochmal an. Die Zwischenstellen, die lagen ja zwischen xk und x dach. Und diese Zwischenstellen, die hier zwischen xk und x dach liegen, naja, xk konvergiert gegen x dach. Das heißt, mit Einschließungskriterium konvergieren die Zwischenstellen auch gegen das x dach. Also hieraus folgt, Ck konvergiert sind in groß K und es folgt, Ck konvergiert gegen x dach für K gegen unendlich, denn die liegen ja zwischen den Iterierten, die gegen x dach konvergieren und dem x dach selber. So, und das bedeutet aber, wir wissen, unser Xi oben K, die konvergieren gegen X dach. Und wir wissen, an der Stelle X dach hatten wir in B vorausgesetzt, ist die Ableitung nicht gleich 0. Also da wäre die Peter-Ableitung von Phi ist an der Stelle X dach nicht gleich 0. Jetzt kommen die Xi-Ks immer näher dran an x dach. An x dach ist die Peter-Ableitung nicht 0. Ja, dann Standard-Stetigkeitsargument, wenn wir an einem Punkt Ableitung ungleich 0 haben, haben wir eine kleine Umgebung, sodass die Ableitung ebenfalls ungleich 0 bleibt, weil zu jedem Delta existiert ein Epsilon, sodass wenn wir nun zu jedem Epsilon existiert ein Delta, sodass wenn wir nur mit einem Delta am Funktionsargument wackeln, wackelt die Funktion nur höchstens um das Delta. Das heißt, wenn wir hier was haben, was ungleich ist als 0, dann nehme ich als Delta den Wert, den wir hier haben, halbe. Und wenn ich dann das als Epsilon den Wert, den wir hier haben, halbe. Und wenn ich dann nur so wenig wackel, dass ich mich höchstens um den Wert halbe verändert habe, dann bin ich immer noch ungleich 0. Das heißt also, es gibt eine Umgebung von x dach, wo ich immer noch ungleich 0 bin und in diese Umgebung komme ich rein mit dem xk. Xk konvergiert gegen x dach heißt ja gerade, in jeder Umgebung liegen fast alle Folgenglieder von dem xk. Also nachdem ich endlich viele weggelassen habe, sind meine xk in die Umgebung reingekommen, wo auch gilt, dass die Peter-Ableitung nicht 0 ist. Das heißt also, für fast alle K in N gilt, dass die Peter-Ableitung auch hier ungleich 0 sein muss und wir machen es noch ein bisschen spezieller, damit ich da ein bisschen mehr Kontrolle drüber habe, machen wir das Ganze noch ein bisschen quantitativer. Also wir nehmen uns eine Konstante, zum Beispiel diesen Ausdruck hier halbe, dann wissen wir, es existiert ein klein c größer 0, sodass für fast alle k in n dieser Ausdruck hier betragsmäßig größer gleich c sein muss. Also der Ausdruck hier ist betragsmäßig ungleich 0. Dann nehme ich mir die Hälfte von diesem Ausdruck als klein c. Dann weiß ich, es gibt eine kleine Umgebung, sodass ich höchstens um dieses klein c geschwankt bin. Und dann bin ich aber immer noch mindestens klein c von der 0 entfernt. Und in die Umgebung komme ich rein. Dann bin ich mit fast allen Elementen meiner Folge. Und dann müssen wir das Ganze nur noch zusammenwerfen. Und damit folgt dann ja wiederum aus dem Satz hier oben folgt, dass hier Sternchen. Xk plus 1 minus x Dach betragsmäßig geteilt durch xk minus x Dach hoch p. Das wäre ja gerade gleich 1 durch P-Fakultät mal Betrag Peter-Ableitung Phi Xi hoch K. An der Stelle Xi K ausgewertet. Und wir wissen, dieser Ausdruck hier, der bleibt größer gleich klein c durch P-Fakultät für fast alle K in N. Und damit haben wir aber einen Widerspruch, weil wir hatten uns gerade überlegt, wenn die Konvergenzordnung mehr als p wäre, dann müsste dieser Ausdruck, der hier steht, gegen 0 konvergieren. Und das kann er nicht, wenn er gleichzeitig wegbeschränkt bleibt von der 0. Also das wäre ein Widerspruch zu 2 Sternen. Ja, und das heißt also, wir sehen an der Anzahl der Ableitungen, die gleich 0 sind von unserer Fixpunktiteration, sehen wir, wie schnell diese Fixpunktiteration konvergiert. Und tatsächlich ist immer noch, also was noch offen ist, was ich Ihnen noch zeigen muss, ist, wie man dann auf diese Gestalt gekommen ist bei dem Heron-Verfahren. Das wollte ich ganz am Anfang nicht, das war vor der Pause noch, als ich das angeschrieben hatte, das Heron-Verfahren. Es gibt ja eine ganze Menge an viel natürlicheren Fixpunktformulierungen von x² gleich a. Also zum Beispiel könnten Sie einfach ein x addieren und sagen, x plus x Quadrat gleich a plus x, oder dann also x ist gleich, also bringen Sie in Nullstellenform, a minus x Quadrat ist gleich 0, dann addieren Sie auf beiden Seiten ein x, und dann haben Sie ein x ist gleich a minus x Quadrat plus x, wäre eine naheliegende Fixpunktform. Eine andere hatten wir auf dem Weg zu der, die wir dann verwendet hatten, immer schon verwendet. Also x gleich a durch x ist dasselbe wie x Quadrat gleich a für x größer 0. Das heißt, das wäre auch eine naheliegende Fixpunktform. Wie kommt man dazu, bei diesem x gleich a durch x nochmal ein plus x drauf zu addieren und dann durch 2 zu teilen? Also es funktioniert am Ende, haben wir was, wo die Ableitung gleich 0 ist. Aber die Frage ist, wie kriegen wir eine Fixpunktformulierung von einer linearen Gleichung hin, sodass möglichst viele Ableitungen noch gleich 0 sind? Das wird uns beschäftigen in den weiteren Vorlesungen. Und lassen Sie mich gerade noch das Kapitel an der Stelle rund machen. Beispiel 4.9. Bei dem Heron-Verfahren hatten wir ja nachgerechnet, dass Phi' an der Stelle x' gleich 0 ist. Und wenn Sie sich Phi' ausrechnen, wir hatten Phi' ja angegeben, gehabt. Also wenn wir uns die 2 Strich angucken, wir hatten Phi von x war 1/2 x plus a durch x. Phi Strich von x wäre dann also entsprechend 1/2, das x abgeleitet ist 1, das a durch x abgeleitet gibt minus a durch x Quadrat, und da hat es dann gerade geklappt gehabt, dass wenn x Quadrat gleich a ist, dann kommt hier gerade gleich 0 raus, deswegen war Phi Strich von x Dach tatsächlich gleich 0. Leiten wir das Ding nochmal ab. Phi 2 Strich von x wäre also gleich, wir haben von hier vorne das 1/2, und dann haben wir hier das minus a durch x Quadrat abgeleitet, ist also minus 2, kürze ich das Minus weg, dann kürze ich hier dieses 1/2 weg. Kontrollieren Sie bitte mit, dass ich mich nicht verrechne an der Stelle. Also hätten wir hier minus 2 mal a durch x hoch 3, also gerade a durch x hoch 3, was an der Stelle rauskommen würde. Das heißt also, phi 2' an der Stelle x Dach wäre gleich, x Dach ist ja die Wurzel von a, das würde sich also gerade einmal wegkürzen, bleibt also noch 1 durch Wurzel a stehen. Das heißt, wir haben ganz sicher keine Chance, dass unser phi 2' auch noch gleich 0 ist bei dem Heron-Verfahren. Also das ist sicher ungleich 0. Und das bedeutet, beim Heron-Verfahren haben wir tatsächlich genau quadratische Konvergenz. Die Anzahl der richtigen Kommastellen verdoppelt sich in jedem Schritt, aber eben leider nicht mehr als verdoppelt. In der Praxis ist es aber typischerweise so, dass Sie sich mit dem Verdoppeln mehr als zufrieden geben. Also was Sie gern verhindern möchten, ist diese nur lineare Konvergenz, weil es da sein könnte, dass Sie eine schlechte Steigung erwischen. Also lineare Konvergenz mit einer guten Steigung ist auch schon super, wenn Sie zwei Kommastellen richtig, zwei, also einen Q von 1/100 haben, bei einer linearen Konvergenz, ein Kappa von 1/100 haben und zwei richtige Kommastellen pro Iteration kriegen, dann wird sich kein Mensch beschweren. Nach 8 Iterationen sind Sie im Bereich der Maschinengenauigkeit. Aber wenn Sie eben 2000 Schritte machen müssen, um eine Kommastelle zu bekommen oder 200.000 Schritte machen müssen, um eine Kommastelle zu bekommen, dann ist das was nicht besonders schön ist. Deswegen ist man in der Praxis typischerweise schon dann glücklich, wenn man superlineare Konvergenz hat. Wenn man quadratische Konvergenz hat, ist man so glücklich, dass es gibt tatsächlich, man kann sich überlegen, hier noch Umformulierungen zu machen, die werden halt ein bisschen hässlicher an der Stelle, die Ihnen auch noch kubische Konvergenz geben würden, aber das wird in der Praxis typischerweise gar nicht erst verwendet. Und das hier hat natürlich auch noch den Charme, dass an der Stelle hier überhaupt nur elementare Operationen auftauchen. Bei der Fixpunkt-Iteration hier können Sie mit der Fixpunkt-Iteration hier können Sie Wurzeln ausrechnen und müssen dafür nur Plus und geteilt rechnen können. Also das ist tatsächlich was Sie im Prinzip mit Zettel und Stift machen können. Wenn Sie schriftlich dividieren gelernt haben, können Sie auf die Art und Weise schriftlich Wurzel ziehen noch lernen. Ja, also hieraus folgt mit dem gerade bewiesenen Satz, Heron-Verfahren konvergiert genau quadratisch. Und die große Aufgabe, die jetzt im Raum steht, ist, wenn wir irgendeine allgemeine nichtlineare Gleichung haben oder auch ein System von Gleichungen mit vielen Unbekannten und vielen Gleichungen, wie bringen wir das auf so eine vernünftige Art und Weise auf eine Fixpunktgestalt, dass die Ableitung von der Fixpunktfunktion gleich 0 ist, weil wir auf die Art und Weise eine lokale, schnelle Konvergenz mit rauskriegen würden. Das machen wir dann ab nächster Woche und ich danke Ihnen fürs Zuhören.